du uns heute Morgen sagen möchtest. Danke, dass du zu uns sprichst. Egal, wo wir gerade sind, egal, wann wir es hören, ob heute Morgen oder irgendwann heute am Sonntag oder in der Woche, danke, dass du zu uns sprichst und dass du zeitlos zu uns sprechen möchtest. Dass du die Situation kennst, wo wir gerade stecken. Amen. Die Wochenzeitung Die Zeit, die hat Anfang Februar folgendes Titelthema gehabt: Die Kraft der Zuversicht. Was lässt die Menschen aushalten, durchhalten? Was lässt Menschen vorankommen? Und in diesem Titelthema hat Die Zeit dann ein paar Leute interviewt, porträtiert, die durch schwierige, durch herausfordernde Zeiten gegangen sind. Und natürlich hat Die Zeit natürlich auch unsere Zeit heute im Blick, als sie dieses Titelthema gebracht hat. Und unter anderem hat Die Zeit zwei Personen porträtiert, die diese beiden Personen sind. Die eine Person heißt Engelbert Lüttke-Dahltrup und die andere Person Reinhard Genzel. Und diese beiden Personen hatten interessanterweise im Oktober 2020 einen ganz besonderen Tag. Ich weiß nicht, ob ihr die beiden Personen kennt. Engelbert Lüttke-Dahltrup wurde 2017 Geschäftsführer des Flughafen BER. Und im Oktober 2020 wurde dieser Flughafen endlich eröffnet. Und dieser Geschäftsführer Lüttke-Dahltrup musste sich in dieser Zeit durch ganz schwierige Zeiten kämpfen. Ein paar Geschäftsführer vor ihm, die mussten die Segel streichen. Die haben aufgegeben, aus Gründen, die wir wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Und als Lüttke-Dahltrup angefangen hat am Flughafen, musste er sich mit seinem Team allein bei der Sicherheitsbeleuchtung durch 15.000 vom TÜV dokumentierten Mängel kämpfen. Allein in der Sicherheitsbeleuchtung. Wie hat dieser Mann Zuversicht behalten? Wie hat er durchgehalten? Ein Jahr vor der Eröffnung, 2019, hat man Leute in Berlin befragt über den Flughafen. Und die Befragten, 90% dieser Befragten haben gesagt, dass sie glauben, dass der BER nie eröffnen wird. Zuversicht. Bei Reinhard Genzel klingelt Anfang Oktober 2020 das Handy. Er beschreibt das so, dass er auch in einer Zoom-Konferenz war, so wie das wahrscheinlich viele von uns in diesem letzten Jahr waren. Und er war auch in einer Zoom-Konferenz und sein Handy klingelt. Das ist eine Nummer, die er nicht kennt. Das ist eine Nummer aus dem Ausland. Und am Handy ist Stockholm. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften ist dran. Sie gratuliert ihm zum Nobelpreis für Physik. Herzlichen Glückwunsch für die Entdeckung des schwarzen Lochs in der Milchstraße. Was auch immer das ist, ich bin kein Physiker. 40 Jahre lang hat er sich mit diesem Thema beschäftigt. 40 Jahre lang ist er irgendwie diesem schwarzen Loch nachgestellt, hat es beobachtet, weit weg. 40 Jahre lang hat er Zuversicht behalten, ist dran geblieben an seiner Forschung. Und dann dieser Anruf Anfang Oktober 2020. Zuversicht hat auch ihn begleitet. Zuversicht, aushalten, durchhalten. Ist ja gerade schon von Katrin angeklungen. Wie geht es uns gerade damit? Wie geht es dir gerade mit Zuversicht, mit Durchhalten? In unserem Text heute Morgen, in dem Predigttext, da begegnet uns diese Frau. Diese Frau, die auch in schwierigen Zeiten, in einer schwierigen Situation in ihrem Leben zuversichtlich bleibt, dranbleibt, durchhält. Uns begegnet heute Morgen in unserem Text aber auch Jesus. Jesus, der so ganz anders reagiert. Jesus, der andere. Jesus, der ganz anders reagiert, der ganz anders antwortet, wie wir das vielleicht erwarten würden. Und ich lade dich ein, dass wir uns heute Morgen diesen Text anschauen. Und ich möchte mit dir heute Morgen zwei Aspekte anschauen. Ich möchte mit dir heute Morgen zum einen anschauen, dass dieser Text, wie wir ihn heute Morgen lesen, sich in einem Kontext befindet, der für uns vielleicht eher fremd ist. Der Kontext, in dem sich der Text bewegt, das möchte ich mit dir heute Morgen anschauen. Und auf der anderen Seite möchte ich mit dir anschauen, dass dieser Text, dass der auch unser Leben bewegt und berührt. Diese beiden Aspekte möchte ich heute Morgen mit dir betrachten. Und ich lade dich ein, da mitzukommen. Der Kontext, in dem sich dieser Text bewegt. Markus erzählt uns diesen Text und ganz am Anfang passiert etwas, was ganz selten ist. Jesus macht einen Ausflug, Jesus begibt sich über die Grenze seiner jüdischen Heimat. Im Text wird uns beschrieben, ganz am Anfang, Jesus macht sich auf den Weg nach Tyros. Tyros ist eine Hafenstadt am Mittelmeer. Ich blende dir mal diese Karte oder wir blenden dir diese Karte mal ein. Tyros. Tyros im Ausland, es liegt in Phönizien. Und in unserer Geschichte geht es dann weiter, dass dort in Tyros, wo Jesus zurückkommt, sich aufhält, dass natürlich Leute mitbekommen, wer da sich in Tyros aufhält. Der Ruf von Jesus geht sogar ins Ausland. Menschen wissen, wer dieser Jesus ist. Hat sich rumgesprochen. Und so hört es diese eine Frau. Diese eine Frau hört, dass dieser Jesus gerade in ihrer Heimatstadt ist. Und was macht sie? Natürlich, sie geht mit ihren Anliegen, mit ihrer Not, mit ihrem Leid, sie geht zu Jesus. So wie wir das unzählige Male im Markus-Evangelium und in allen anderen Evangelien lesen, dass Menschen zu Jesus kommen mit ihrer Not und mit ihrer Sorge, mit ihrem Leid. Und sie kommt zu Jesus. Jesus, der eigentlich Ruhe haben möchte, und sie kommt zu ihm und trägt diese Bitte vor. Sie sagt, hilf doch bitte meiner Tochter. Mehr erfahren wir nicht von der Tochter, außer dass sie von diesem bösen Geist besessen ist. Von der Frau erfahren wir ein bisschen mehr und das ist eine ganz wichtige Information für unseren Text. Diese Frau ist eine syrophönizische Frau. Diese Frau, sie wird uns beschrieben als eine Nicht-Jüdin. Sie ist also keine Diaspora-Jüdin, die irgendwie im hellenistischen Bereich lebt, im griechischen Bereich lebt. Nein, sie ist eine Nicht-Jüdin, sie ist eine Heidin aus jüdischer Sicht. Sie ist eine ganz Fremde. Und das ist eine wichtige Information für unseren Text, dass diese Frau eine syrophönizische Frau ist. Also keine Jüdin, eine Heidin. Und dann antwortet Jesus. Dann antwortet Jesus dieser Frau. Und man erwartet eigentlich etwas anderes. Man erwartet doch jetzt, dass Jesus losgeht und sagt, ich komme mit, ich gehe mit, ich helf deiner Tochter. Er hat ja schon mal einer Tochter geholfen, Markus Evangelium. Vor ein paar Wochen haben wir uns diesen Text angeschaut. Oder dass Jesus noch nicht mal losgehen muss, sondern dass er aus der Ferne heilt und sagt, hier, geh nach Hause und du wirst deine Tochter gesund vorfinden, frei von diesem Geist. Aber stattdessen entwickelt sich in unserem Text so ein Gespräch. Jesus antwortet der Frau. Und in diesem Antwort entdecken wir erst einmal Ablehnung. Diese Frau erfährt Ablehnung, weil sie Heiden ist, weil sie keine Jüdin ist. In Vers 27 entdecken wir das in unserem Text, da sagt Jesus, ich muss zuerst meiner eigenen Familie, den Juden helfen. Es ist nicht recht, den Kindern das Essen wegzunehmen und es vor die Hunde zu werfen, um es den Hunden vorzuwerfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Text gerade schon gehört hast, vielleicht gerade mitliest am Bildschirm oder in deiner Bibel. Ich finde, hier ändert sich schlagartig das Bild von Jesus für uns, oder? Wir denken, what? Was machst du, Jesus? Das passt nicht in mein Bild. Das passt nicht in das Bild, was ich von dir habe, Jesus. Was soll diese Reaktion? Ein Ausleger hat es mal so beschrieben, er ist Amerikaner. Er schreibt, the worst kind of chauvinism. Also der größte Fall hier von Chauvinismus, das Jesus hier bringt. Ja? Er hilft dieser Frau nicht, er lehnt sie ab. Was ist dein Gefühl, wenn du diesen Text liest? Ist das auch the worst kind of Chauvinism? Oder was ist es? Wenn wir diesen Text, wenn wir diese Geschichte im Kontext unserer Zeit lesen, dann könnte es sein, dass das ziemlich schockierend für uns wird. Es sieht zunächst so aus, als würde Jesus dieser Frau, die so hilfsbedürftig ist, nicht helfen. Er weigert sich, ihr zu helfen, weil sie anscheinend die falsche Nationalität hat. Und das passt nicht in unsere Zeit. Wir würden ja auch nicht viel von einem Arzt oder von einer Krankenschwester halten, die jemandem nicht hilft, weil er die falsche Hautfarbe hat. Weil er die falsche Nationalität hat. Weil er nicht den richtigen familiären Hintergrund hat. Und die Frage ist, was ist hier los? Es scheint irgendwie seltsam zu sein, wie Jesus reagiert. Was geht hier vor sich? Was meint Jesus mit diesem Bild, das er benutzt? Warum spricht er von Kindern und von Hunden? Und hier an dieser Stelle, in unserem Text, da sehen wir etwas, was by the way eigentlich für das ganze Neue Testament gilt. Diese Texte, diese Erzählungen, sie spielen in einem anderen Kontext, in einer anderen Zeit. Aber hier in unserem Text heute Morgen fällt das vielleicht ganz besonders auf. Der Text bewegt sich in einem anderen Kontext. Und diesen Kontext, den müssen wir verstehen, um den Text richtig zu verstehen. Jesus spricht von Kindern und hier in der Bibelübersetzung, die wir ausgewählt haben für heute Morgen aus der Neues Leben Bibel, da wird das schon ein bisschen erklärt. Da wird deutlich, dass mit den Kindern die Juden gemeint sind. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir an einigen Stellen, dass nämlich von Kindern Israels manchmal gesprochen wird. Und damit meint Gott sein Volk, die Juden. Und daran knüpft Jesus an, wenn er von Kindern spricht. Und dann spricht Jesus von Hunden. Auch das müssen wir im Kontext dieser Zeit verstehen. Aus jüdischer Perspektive wurden oft Nichtjuden, also Heiden, Griechen, als Hunde bezeichnet. Und dann müssen wir noch eine dritte Sache verstehen. Wenn Jesus hier von Brot spricht, dann sehen wir, dass Jesus im Johannesevangelium von sich das sagt. Er sagt da, ich bin das Brot des Lebens. Und so wird deutlich, dass Jesus von sich sagt, ich das Brot des Lebens. Zuerst einmal ist es für mein Volk da, für die Juden. Und nicht für die Hunde, für die Heiden, für die Nichtjuden. Und an diesem Punkt, in diesem Vers 27, wird im Grunde Jesu Auftrag definiert. Ganz grundlegend wird Jesu Auftrag definiert. Er definiert ihn selbst, indem er das sagt. Und Jesus war eben nicht nur ein herumreisender oder er war nicht ein herumreisender Arzt, der irgendwelche Menschen geheilt hat, die ihn einfach über den Weg liefen. Sondern Jesus hatte eine ganz spezifische Berufung. Er hatte eine ganz spezifische Berufung. Und das wird uns beispielsweise deutlich, wenn wir ins Matthäus-Evangelium schauen, in der Szene, wo er seine Jünger aussendet, in Matthäus 10, die Verse 5, 6 und 7. Da sagt nämlich Jesus Folgendes. Jesus sandte die 12 Jünger aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen, oder zu den Samaritanern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Geht und verkündigt ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Das Volk Israel, Gottes Volk, musste wissen, dass sein Gott nun endlich die Verheißung wahr macht. Das Reich Gottes, nachdem sich das Volk gesehnt hatte, das nimmt langsam Gestalt an damit, dass Jesus auftritt und beginnt zu wirken. Und diese Botschaft, die soll zu diesem Volk Israel. Gott hat Israel erwählt als sein Volk. Und Jesus knüpft an diese Erwählung an. Und das ist der Auftrag, der hier unterstrichen wird, der hier deutlich wird in unserem Text. Das wird noch auf eine andere Art und Weise deutlich. Wir wollen einen Moment lang ein bisschen tiefer einsteigen und ich lade dich ein, komm mit. Wir steigen da ein bisschen tiefer ein. Das wird nämlich doch durch einen anderen Fakt deutlich. Wenn wir nämlich sehen, wo Jesus geografisch unterwegs war und wie uns das berichtet wird im Neuen Testament und unter anderem auch im Markus-Evangelium, da sehen wir nämlich eine ganz interessante Sache. Jesus war nämlich in Gebieten unterwegs, die zwar in seiner Zeit politisch und geografisch sich in anderen, im Ausland befunden haben, also nicht in Judäa und Galiläa, aber diese Gebiete gehörten damals im Alten Testament zum Stammesgebiet des Volkes Israels. Also Jesus besucht ganz bewusst Orte im Ausland zu seiner Zeit, die aber damals zum Volk Israel, zum Stammesgebiet gehört haben. Und damit macht er deutlich, ich möchte zu dem Volk. Ich möchte zuerst einmal zum Gottesvolk, zum Volk Israel. Und so sehen wir das zum Beispiel auch in dem Text. Jesus ist in Phönizien, das ist im Ausland, gehört aber damals zu einem jüdischen Stamm. Und wenn wir weiterschauen, dann ist Jesus zum Beispiel auch im 10-Städtegebiet unterwegs, auf der rechten Seite von uns aus gesehen, vom Jordan. Und dieses Gebiet gehörte damals zum Stamm Manasse. Und Jesus ist in Samarien unterwegs, auch Ausland. Auch das gehörte damals zum jüdischen Stamm. Und so seht ihr jetzt auch in der Karte eingeblendet, dass die Stammesgebiete damals, die zum Volk Israel gehört haben, dass Jesus diese Gebiete besucht. Und warum? Weil er auch damit ausdrückt, zuerst einmal komme ich zu meinem Volk. Ich bin gesandt zum Volk Gottes, zu den Juden. Das ist der Kontext, in dem sich unser Text bewegt. Und wenn wir dieses nicht verstehen, dann scheint uns das ganz fremd zu sein, dann ist das ganz komisch. Dann ist Jesus für uns irgendwie ein Rassist oder ein Chauvinist oder sonst irgendetwas. Aber es wird noch eine dritte wichtige Sache deutlich. In unserem Text finden wir im Vers 27, in dem, was Jesus zu dieser Frau sagt, ein ganz wichtiges Wort. Und das Wort dürfen wir nicht überlesen und vergessen. Das steht nämlich zuerst. Das steht zuerst. Jesus sagt, ich bin zuerst für die Kinder da. Und dieses zuerst, das schließt er die Heiden gar nicht aus, sondern es ordnet sie nur nach. In diesem zuerst steckt auch eine Verheißung für die Nichtjuden, für die Heiden. Es ist keine Abweisung von Jesus, sondern eine Nachordnung. Und das ist ein großer Unterschied. Und hier wird etwas aufgezeigt von Jesus, was dann später auch eintritt. Wenn wir weiterlesen, die Evangelien, zum Beispiel das Matthäus-Evangelium, am Ende, in Matthäus 28, findet sich dieser berühmte Missionsbefehl und da sagt es Jesus, geht hinaus in die ganze Welt. Er sendet seine Jünger dann später auch aus, auch zu den Nichtjuden. Und das sehen wir dann auch, wenn wir weiterlesen, die Apostelgeschichte, die Berichte von der ersten Gemeinde, von Paulus' Missionsreisen, von den Missionsreisen der Apostel. Da sehen wir, dass sie auch rausgehen zu den Nichtjuden. Dass auch sie die gute Nachricht von Jesus Christus gesagt bekommen. Das ist der Kontext, in dem sich unser Text bewegt. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir das in unserer Geschichte, dass Jesus eben diesen besonderen Kontext uns deutlich macht. Wenn wir aber dann auf diese Frau schauen, die diese Antwort von Jesus hört, dann ist es der Moment, wo ich finde, sich dieser Text zu uns hin bewegt. wo der Text beginnt, unser Leben zu bewegen und zu berühren. Ich möchte mit euch da zwei Sachen anschauen, die ich finde, ja, wo ich finde, wo ich gemerkt habe, hey, das bewegt mich. Und vielleicht bewegt es auch dich. Die erste Sache ist die Sache, dass diese Frau ein Nein hört. Die Frau hört ein Nein. Wenn Bitten nicht erhört werden, wenn da Nein steht. Jesus sagt in unserem Text zuerst einmal Nein. Und die Frage steht im Raum, wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit dem Nein Gottes? Wie geht's dir, wenn Gebete nicht erhört werden? Ich finde, diese Frage steht im Raum. Bisher war das ja, ich würde fast sagen, es lief so glatt im Markus-Evangelium. Da tut Jesu Wunder. Da muss diese Frau Jesus nur anfassen, sie wird geheilt. Da ist der Aussätzige, zu dem Jesus sogar kommt, sich hinbewegt zu Jesus, die Hand ausstreckt. Und hier ist es irgendwie anders. Wie gehen wir mit solchen Situationen um, die wir auch aus unserem Leben kennen, wo ein Nein dasteht, wo wir bitten, wo wir Gebete sprechen und die nicht erhört werden. Sie werden zwar gehört, aber nicht erhört. C.S. Lewis schreibt nach dem Tod seiner Frau Folgendes. Und wo bleibt Gott? Geht zu ihm in verzweifelter Not, wenn jede Hilfe versagt. Und was findest du? Eine Tür, die dir vor der Nase zuschlägt. Und von drinnen das Geräusch doppelten Riegels. Hey, was C.S. Lewis hier in dieser Ausnahmesituation in seinem Leben erlebt, das kennen wir doch auch, oder? Dieses Gefühl hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass Gott dir die Tür vor der Nase zuschlägt. Und ich frage mich, warum schmerzen unerhörte Gebete so? Warum tut das so weh? Warum tut Nein Gottes weh in unserem Leben? Und ich beobachte immer zwei Dinge, wo ich glaube, dass sie Gründe dafür sind. Der erste Grund ist bei Jesus. Wir könnten vielleicht sagen, wenn Jesus nur weniger vollmundig vom Gebet gesprochen hätte. Wenn er gesagt hätte, du kannst zu Gott kommen mit all deinen Dingen, die dich bewegen. Und manchmal sagt er ja, manchmal sagt er auch nein. Manchmal sagt er, jetzt noch nicht. Und damit musst du leben. Und es ist schwierig, aber es lohnt sich für dich. Aber Jesus sagt so was ganz anderes. Markus 11, Vers 24. Hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Matthäus 7, Vers 7. Bergpredigt. Bittet und euch wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird euch aufgetan. Und ich finde es manchmal mein Leben so, da ist so eine Diskrepanz zwischen dem, was Jesus sagt und dem, was ich erlebe. Der zweite Grund, warum unerhörte Gebete so schmerzlich sind, ist, dass wir, wenn wir beten, wenn wir mit so wichtigen Dingen vor Gott kommen wie diese Frau, es geht um ihre Tochter, dann machen wir uns verletzlich. Dann beten wir ja nicht nur für Sonne im Urlaub und den Parkplatz irgendwo in der Innenstadt, der noch frei ist. Das sind ja vielleicht so ein bisschen unsere Kuchen mit Sahne bitten. Die gibt's auch und die sind auch berechtigt. Aber wenn wir so vor Gott kommen, dann machen wir uns ja verletzlich. Dann geht es um so viel. Dann geht es wie bei der Frau eben um die Existenz. Da geht es um ihre Tochter. Da geht es um liebe Menschen, die todkrank sind. Da geht es um die Firma, und die Frage, wie es weitergeht. Eine Firma, die Menschen Existenz gibt. Unerhörte Gebete, sie verletzen. Unerhörte Gebete Sie bedrohen unseren Glauben. Unerhörte Gebete, sie können uns die Zuversicht rauben. Sie können uns ermutigen für unser Beten. Aber dieses Nein, was die Frau hört, dieses Nein, was du vielleicht in deinem Leben hörst, Gebete, die nicht erhört werden, sie führen uns an eine Stelle. Sie führen uns an eine Stelle in unserem Leben, nämlich zu Jesus selbst. Im Zentrum unseres Evangeliums steht die Geschichte eines unerhörten Gebetes. Im Zentrum unseres Evangeliums steht die Geschichte eines unerhörten Gebetes. Da betet Jesus, der Sohn Gottes. Er betet um das Verständlichste, wovor ein Mensch beten kann, dass dieses Unrecht, dass das schlimmste und gröbste Unrecht an ihm vorübergeht. Im Garten Gethsemane betet er und es wird nicht erhört. Der Kelch, der geht nicht an Jesus vorüber. Der Vater beschützt ihn nicht vor dem Schmerz, vor dem Spott, vor dem Tod. Aber aus dieser tiefen Verzweiflung, aus diesem unerhörten Gebet, da wächst etwas, nämlich das größte Ja, das Gott für dich hat. Und an diesem Kreuz, da hängt Jesus. Mit diesem tiefen Ja, was er für dich hat. Und dort hängt er und wartet darauf, dass du mit all deinem Sehen, mit all deinen Bitten, mit all deinen Gebeten, mit all deiner Not, mit all deinen unerhörten Gebeten zu ihm kommst. Dass er deinen Schmerz nimmt, dass er den Schmerz lindert, dass er dich tröstet, dass er dich heilt, dass er dir Hoffnung gibt. Ja, es liegt eine Diskrepanz dazwischen. Ja, wir sehen das in unserem Leben. Aber Jesus zeigt, wohin das führt. Zu einem tiefen Ja für dich. Auch wenn manche Dinge nicht beantwortet werden. Dieses Ja, was er errungen hat am Kreuz, das gilt dir und mir. Ich glaube, es gibt aber noch einen zweiten Punkt, wo dieser Text unser Leben berührt, wo dieser Text unser Leben bewegt. Und das finden wir in dem, wie diese Frau reagiert, wie diese Frau antwortet auf das, was Jesus sagt. In Vers 28 können wir das lesen. Da sagt die Frau: Das ist wahr, Herr. Aber selbst den Hunden unter den Tisch gibt man den Krümel auf dem Teller der Kinder. Es ist beeindruckend, wie diese Frau reagiert. Wie sie trotz dem Nein zuversichtlich bleibt. Sie hat kein Aber. Wir hätten vielleicht gleich ein Aber. Ja, aber Jesus, du musst doch und schau dir. Nein, sie sagt, ja, Herr. Und diese Antwort der Frau, sie ist beeindruckend. Die Frau wird ein Bild für tiefe Zuversicht und für tiefen Glauben. Und nicht nur für uns heute, 2021, sondern durch die Kirchengeschichte hindurch wird diese Frau ein Vorbild für Glauben und für Zuversicht. Diese Geschichte entwickelt sich auf einmal zu einer Glaubensgeschichte, zu einer Zuversichtsgeschichte. Und so entdeckt Martin Luther beispielsweise diese Geschichte. Für ihn wird diese Geschichte ein Beispiel, ein Exempel für beständiges, für vollkommenen Glauben und für eine Zuversicht auf Gottes Gnade und Gottes Güte. Martin Luther schreibt zu diesem Text Folgendes: Das Wort Jesu musste für sie ein Donnerschlag der beiden Herz und Glauben auf tausend Stücke zerschlug sein. Christus stellt sich hier so, wie das Herz es fühlt. Es meint, es sei lauter Nein da, und doch ist es nicht wahr. da muss sich das Herz von seinem Fühlen abkehren und das tiefe heimliche Ja unter und über dem Nein mit festem Glauben auf Gottes Wort fassen halten, so wie es dieses Weiblein tut. Alte Worte von Luther. Aber sie treffen doch genau das, was wir entdecken können. Ja, die Frau hört dieses Nein und es zerschlägt den Glauben in ihr Herz, aber sie hält trotzdem an ihm fest. Sie hat Zuversicht. Diese Frau zeigt uns etwas, was vielleicht bei uns manchmal so ganz anders ist. Bei uns muss manchmal die Erfahrung erst kommen und dann der Glaube. Bei der Frau ist es andersrum. Da ist erst der Glaube und dann die Erfahrung. Wenn wir diese Frau uns anschauen, finde ich, wird uns so zwei Dinge deutlich. So eine Pointe, zwei Ausrufungszeichen, die hier bei dieser Frau zu finden sind. Die erste Sache ist, wir stehen niemals mit Ansprüchen vor Gott. Erbarmen, das ist nie etwas, was wir uns verdienen können. Es ist kein Recht, auf dem wir jederzeit pochen können, was wir jederzeit einfordern können. Und die Frau, die als Heidin vor Jesus steht, die weiß das. Gibt es Ansprüche, gibt es irgendetwas, was wir vor Jesus bringen können? Nein, es gibt gar nichts. Und diese Frau, sie wird ja so das perfekte Beispiel dafür. Sie ist eigentlich völlig, völlig unterqualifiziert dafür, dass sie zu Jesus kommt. Sie ist Heidin, sie ist eine Nicht-Jüdin. Das zeigt uns dieser Text ja ganz deutlich, dass er das so erwähnt. Wenn wir zu Jesus kommen, dann nicht auf Basis unseres Gutseins, nicht auf Basis irgendetwas, was wir dabei hätten, sondern allein auf Basis seiner Güte und Gnade. Wir könnten es so zuspitzen. Wir bitten nicht Jesus um etwas, was uns zusteht, sondern wir bitten um etwas, was uns eigentlich nicht zusteht. Wir sind völlig darauf angewiesen, auf seine Güte und Gnade. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, die wir in dieser zuversichtlichen Frau entdecken können, ist, dass sie erkennt, bei Jesus gibt es mehr als genug. Das sehen wir ja in ihrer Antwort. Natürlich kommen zuerst die Kinder. Na klar. Aber trotzdem bleibt etwas übrig für die Hunde. Trotzdem bleibt da was übrig. Die Frau weiß, das Geringste, das Jesus zu bieten hat, was Jesus ihr geben kann, reicht aus, ist mehr als genug. Es ist so viel und so wertvoll als alle anderen Schätze der Welt. Es ist wertvoller als alle anderen Schätze der Welt. Und das steckt ja auch in dieser Antwort, dass sie sagt, hier die Brotkrümel, hey, das reicht aus für mich. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen und mal kurz rauszoomen, wo diese Geschichte steht im Markus-Evangelium, dann bekommen die anderen Texte, die wir haben, noch eine ganz andere Tiefe dort im Markus-Evangelium. Es ist interessant, was vor und nach unserer Geschichte steht. Vor unserer Geschichte finden wir das Speisungswunder der 5000, das haben wir uns letzte Woche im Gottesdienst angeschaut. Und nach dieser Geschichte finden wir noch ein Speisungswunder, das Speisungswunder der 4000, wo 4000 Menschen satt werden. Beides finden wir im Markus-Evangelium und mittendrin finden wir diese Geschichte von der Frau. Und diese beiden Speisungswunder, sie haben ein paar Sachen gemeinsam, aber eine eben auch, nämlich dass am Ende, wo Jesus dieses Wunder getan hat, alle satt wurden, die Jünger die Reste einsammeln. Und diese Reste, die Jünger einsammeln, hey, sie sind mehr als genug. Und so bekommen diese Texte auf einmal eine ganz andere Tiefe, wenn wir diesen Text lesen, wenn wir das im Kontext lesen. Jesus hat so viel zu geben, dass alle satt werden, dass sogar was übrig bleibt. Und das, was übrig bleibt, ist mehr als genug. Am Ende sammeln sie die Krumen einen Körbe und wir sehen und die Menschen sehen im Text, es ist Überfluss, es ist mehr als genug. Und so führt uns diese Frau, sie führt uns gewissermaßen hin zu Ostern. Sie führt uns zu Ostern. Der Glaube der Frau, der überbrückt diese Wartezeit. Die Zuversicht der Frau überbrückt diese Wartezeit, bis Jesus als Messias nach Jerusalem kommt. Diese Wartezeit, wo Jesus getötet wird, wo er auferweckt wird. Wo er dann seinen Nachfolgern in alle Welt aussendet. Wo er sagt, geht hin in alle Welt. Diese Wartezeit wird von dieser Frau überbrückt durch ihre Zuversicht. Ich finde, in dieser Geschichte öffnet sich in der Tür ein ganz kleiner Spalt. Und in diesem Spalt, da strahlt etwas durch, ganz hell. Nämlich das, was für uns Ostern bedeutet. Dass da etwas übrig bleibt für uns. Dass da etwas übrig bleibt von seiner Gnade auch für dein und mein Leben. Diese Frau öffnet in diesem Moment diesen Spalt ein Stück weit und es wird deutlich, was da passieren wird. Vielleicht waren die Jünger und vielleicht auch Jesus noch nicht bereit für Golgatha und für das, was in Jerusalem passiert. Aber diese Frau hier in dieser Geschichte in Markus 7, hey, die möchte schon Ostern haben. Sie ist schon bereit für Ostern, für das, was kommt. Ihre Zuversicht überbrückt die Wartezeit bis Ostern, bis das, was dann kommen wird. Zuversicht. Ich lade euch nochmal ein, zurückzukommen zum Anfang unserer Predigt und zu diesen beiden Männern, die du eingeblendet hast, diese beiden Personen. Interessant finde ich, dass sie das so erleben in der Rückschau. Sie erleben besondere Momente im Oktober 2020. Und sie erleben, wie die Zuversicht diese Zeit, diese schwierige Zeit, sie durchgetragen hat. Und das können Sie vor allem sagen in der Rückschau. Dem Moment, wo der BER eröffnet wird, dem Moment, wo er diesen Nobelpreis bekommt. Da merken Sie, ja, die Zuversicht hat mich da durchgetragen. Ich möchte dich einladen, am Ende unserer Predigt ganz praktisch zu werden. Weil ich glaube, in unserem Leben ist es auch manchmal genauso. Dass wir erst in der Rückschau sehen, wie uns die Zuversicht eigentlich durchgetragen hat durch Situationen. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Ich möchte dich einladen, dass du mal überlegst, wo in deinem Leben du Zuversicht gerade brauchst. Vielleicht fällt dir gerade was ein. Und dann möchte ich dich einladen, dass du das mal aufschreibst. Und dann möchte ich dich einladen, dass du dieses Tool nutzen kannst. Es ist eine Homepage und sie heißt Future Me. Und das Schöne an dieser Homepage ist, da kannst du dir eine E-Mail schreiben, die du irgendwann später bekommen wirst. Und du kannst einstellen, will ich sie in 1, 2 oder 3 Wochen bekommen. Und ich lade dich ein, schreib doch mal das, wo du gerade Zuversicht erwartest, auf. Und stell an, wann du diese E-Mail bekommen willst. Und dann wirst du vielleicht überrascht in einem Jahr und du kriegst eine E-Mail. Und da stehen Dinge drin, wo du heute Zuversicht erwartet hast. Und in der Rückschau erlebst du Dinge und sagst, ja, da wurde ich durchgetragen durch meinen Glauben. Ist es vielleicht nicht etwas, was du jetzt irgendwie dir hilft, aber was in der Rückschau deinen Glauben unheimlich voranbringen kann? Dass du Dinge erlebst, wo dich Gott durchgetragen hast und dass du daran erinnert wirst. Ich lade dich ein, wir lassen das noch einen Moment eingeblendet, während wir schon beginnen mit dem Lobpreis. Du kannst es einfach eingeben, diese Homepage-Adresse oder den QR-Code scannen und ich lade dich ein, dass du mal überlegst, wo erwartest du Zuversicht? Amen.